Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir leben in einer Demokratie und da sollte man offen über alles diskutieren können. Manchmal scheint es, dass nur sehr einseitig berichtet wird. Wir möchten Sie daher bitten, sich umfassend und in unterschiedlichen Quellen zu informieren. Wir geben uns sowohl im Rahmen unserer Recherche wie auch in der Berichterstattung die größte Mühe, Sie umfassend, offen und ehrlich aufzuklären. Können es aber nicht ausschließen, dass sich die eine oder andere Fehlermeldung auch bei uns einschleichen kann. Seien Sie daher bitte kritisch, auch bei uns, und machen Sie sich ein eigenes Bild. Um unsere Demokratie und Freiheit zu schützen, ist es von größter Wichtigkeit, die weitere gesellschaftliche, politische, soziale und wirtschaftliche Entwicklung zu verfolgen und vielleicht auch mal den Mund aufzumachen, wenn man merkt, dass eine falsche Richtung eingeschlagen wird. Es dreht sich aktuell vieles immer noch um Corona und den Schutz unserer Gesundheit. Die Gesundheit ist aber nicht das einzige Gut, das geschützt und verteidigt werden muss. Zu den schützenswerten Gütern zählen auch unsere Grundrechte, die Wirtschaft, das soziale Miteinander und viele weitere. Man muss also alles in die Waagschale werfen, um entscheiden zu können, welchen Preis man bereit ist zu zahlen, um ein Gut zu retten und andere Güter zu opfern. Man muss sich fragen, ob der Preis, den wir zahlen, angemessen ist. Ist diese Pandemie tatsächlich so verheerend, dass es gerechtfertigt ist, die komplette Wirtschaft zu zerstören, Arbeitsplätze zu opfern, die Menschen voneinander zu distanzieren und sie wieder aufzumuntern, andere zu denunzieren und so weiter? Ist es eine gesellschaftliche Entwicklung, die wir wollen? Es gibt unzählige Fragen, die man sich jetzt und künftig stellen sollte und vielleicht stellen muss. Zumindest muss es aber möglich sein, diese Fragen in einer Demokratie offen zu diskutieren und das Pro und Contra abwägen zu können. Und dies ohne befürchten zu müssen, für seine vielleicht andere Meinung verunglimpflicht und verurteilt zu werden. Die NZZ schrieb am 4. Juni 2020:
Es befremdet, wenn Demonstrationen nicht als positives Signal einer funktionierenden Demokratie wahrgenommen werden.
Im gleichen Artikel wird festgehalten:
Vor wenigen Jahrzehnten hat es noch zum guten Ton gehört, prinzipiell alles zu hinterfragen, ganz besonders die Regierung. Das lernte man sogar in der Schule.
Eine Demokratie benötigt nun mal auch eine Opposition, eine kritische Gegenstimme. Das macht eine Demokratie auch aus. Dazu ein weiterer Artikel aus der NZZ Zürich vom 30. März 2020.
Virologen regieren die Welt, Politiker gebären sich als ihre Erfüllungsgehilfen und dabei bleibt viel Vernunft auf der Strecke. Dann ist kritisches Hinterfragen der angeblichen Alternativlosigkeit der Fakten dringend notwendig.
Zitat NZZ.
Es sind Menschen, die entscheiden, was nicht fakten- oder wertbasierend zu wählen ist. Die spreche ich es aus, das Dilemma zwischen den Überlebenschancen der Alten und der Zukunftschancen der Jungen entscheiden. Und die dies vor allem in der Inszenierung von Alternativlosigkeit in dieser Corona-Zeit nicht nur einen Anschlag auf die menschliche Intelligenz erkennen, sondern einen auf unsere Freiheit schlechthin.
Aus rechtlichen Gründen und um auch Klarheit zu schaffen, weisen wir Sie darauf hin, dass die nachfolgende Sendung nicht die Ansicht oder Meinung des Senders reflektiert, sondern eine Sichtweise unseres Gastes zeigt, welche wir im Rahmen der freien Meinungsäußerung hier auch veröffentlichen. Für die offizielle Meinung und Mainstream-Sichtweisen informieren Sie sich bitte direkt beim BAG unter www.bag.admin.ch. Vielen Dank und viel Vergnügen bei der folgenden Sendung, Ihr QS24-Team.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe die große Freude und Ehre, einen jetzt sehr bekannten Arzt hier bei mir zu haben, nämlich der Dr. Bodo Schiffmann. Ganz herzlich willkommen, lieber Bodo.
Ja, vielen Dank, lieber Alexander, für die einleitenden Worte.
Ja, das ist so natürlich, weil du ein richtiger Aufklärer bist in Bezug auf die Situation, wie wir sie jetzt gerade erleben. Und zwar in Bezug auf die Grippe oder auf den Virus, den wir heute haben mit dem Namen Corona. Und ich stelle mir vor, du bist ein bisschen die Opposition und die Opposition kommt viel zu kurz in den Medien und deshalb ist es mir eine Freude, heute wirklich diese Sichtweise darzustellen. Ich möchte am Anfang anfangen und zwar war zuerst der Herr Wodarg, der einige Sachen gesagt hat und dann ist plötzlich der Herr Bakti gekommen, ein Immunologe, ein Virologe.
Er ist ein Bakteriologe, das beinhaltet, die Immunologie beinhaltet aber auch das Fach der Virologie. Also man kann natürlich diese diesen ganzen mikrobiologischen Kosmos nicht wirklich voneinander trennen, sondern das sind Sachen, die greifen ineinander. Die Epidemiologie, also die Ausbreitung von diesen Krankheiten, die Virologie, die Immunologie, wie reagiert unser Immunsystem? Und das sind natürlich sehr starke Überschneidungen zwischen den Feldern. Und also er ist auch Virologe, aber ist auch Bakteriologe.
Okay. Also international sehr angesehener Experte. Und er hat in einem offenen Brief an damals an die Kanzlerin 5 Fragen gestellt, wieso sie diesen Weg wählt, weil er es nicht nachvollziehen kann. Und diese 5 Fragen wurden gestellt. Und meine Frage an dich, du kennst ja den Professor Bakhti gut. Inwiefern sind diese 5 Fragen jemals beantwortet worden?
Ich habe Professor Sucharit Bakhti überhaupt vorher nicht gekannt. Also ich habe nicht in Mainz studiert, sondern in Heidelberg. Ich wusste nicht, wer das war. Ich hatte dieses Video dann, wie viele, irgendwann über WhatsApp zugestellt bekommen von jemandem und habe mir das angehört und habe mir gedacht, Mensch, okay, was der sagt, leuchtet mir ein. Mittlerweile habe ich ihn kennengelernt, darf ihn meinen Freund nennen, was mich sehr freut, worauf ich sehr stolz bin. Und er wollte eigentlich nie, und ich auch nicht, wir wollten nie zu einer Opposition werden, sondern wir wollten helfen, weil wir den Eindruck hatten, dass unsere Regierung, Bundeskanzlerin Merkel, dass ihr Informationen fehlen. Und wir wollten ihr zeigen, bitte frag doch noch jemand anders als ausgerechnet Professor Drosten und Professor Wieler, die hier offensichtlich nur einen Teil der Wahrheit bringen. Und wir haben versucht, die Informationen zu liefern in der Hoffnung, dass irgendjemand, ein Politiker, unsere Videos sieht, damit zur Kanzlerin geht und die Kanzlerin sagt, ja Mensch, da ist ja jemand wie dieser Professor Sucharit Bakhti, der sich Gedanken macht, das sollte ich mir mal anhören. Das war eigentlich die Idee. Und ich weiß noch, wie euphorisch er mir damals erzählt hat, ich mache jetzt einen offenen Brief an die Kanzlerin und dann danach ist das gut. Wenn sie das gelesen hat, brauchen wir nichts mehr zu machen, dann ist alles gut. Wir wollten beide, da spreche ich auch in seinem Namen, keiner von uns hat sich um diesen fraglichen Ruhm, den wir mittlerweile gekriegt haben, gerissen. Sucharit ist im Ruhestand, er hat ein kleines Kind, er möchte sich darum kümmern und er möchte eigentlich in Frieden leben. Ich möchte gerne einfach das machen, was ich gerne mache, mich nämlich um Patienten mit Schwindelerkrankungen kümmern. Ich selbst habe eine Schwindelambulanz, das wurde erst einmal als Wortspiel gesehen.
Ja, das wusste ich gar nicht.
Dass die Menschen gedacht haben, ich würde einen Schwindel aufdecken. Nein, also ich beschäftige mich mit Patienten, die unter Schwindelbeschwerden leiden und denen sonst keiner hilft und die teilweise jahrzehntelang darunter leiden und gehe einen völlig sachlichen Weg. Das heißt, ich lasse erstmal die Krankengeschichte außen vor und untersuche Menschen mit wissenschaftlichen fundierten Methoden und stelle eine Diagnose anhand von Messwerten. Also eine sehr sachliche Herangehensweise an Themen. Nicht sehr empathisch vielleicht, aber durchaus erfolgreich, weil ich damit was erreiche. Und so bin ich da auch so gekommen, dass ich mir einfach Zahlen und Fakten genommen habe und gemerkt habe, da stimmt was nicht. Diese Zahlen sind ohne Bezug. Und wenn ich Zahlen ohne Bezug habe, wirken sie bedrohlich. Wenn ich in Deutschland von 9.300 Toten durch Covid-19 spreche, dann klingt das bedrohlich. Wenn ich mir klar mache, dass pro Tag 2.500 bis 2.600 Menschen in Deutschland sterben, dann ist das noch nicht mal das, was normalerweise in 4 Tagen gestorben wäre. Und eine tödliche Pandemie oder die tödlichste Pandemie, die jetzt zu einem weltweiten Lockdown und allen möglichen Maßnahmen führt, müsste es auf mehr Tote bringen als 9.300 in fast 9 Monaten.
Es wird sofort natürlich gegenargumentiert auf diese Aussage hin, dank den Maßnahmen sind nicht so viel gestorben.
Ja, nur dass die Maßnahmen erst eingeleitet wurden, als die Kurve schon am Fallen war. Das heißt, das lässt sich ja wiederum statistisch sehr eindeutig zeigen. Also sowohl der Lockdown wie insbesondere die nachgeschalteten Maßnahmen, wo ich jetzt insbesondere die Maskenpflicht meine oder die völlig unsinnige Diskussion über irgendwelche Impfungen, die kamen deutlich in dem Moment, wo die Kurve schon am Fallen war. Und wir haben jedes Jahr die Influenza, die Grippe, wo viele Menschen dran sterben. Die Grippe ist keine harmlose Erkrankung, auch wenn es immer heißt, das ist harmloser als die Grippe oder stärker als die Grippe. Die Grippe ist eine tödliche Erkrankung und jedes Jahr sterben daran allein in Deutschland Zehntausende von Menschen. Aber irgendwann ist dieser Gipfel überwunden und von da an fällt die Kurve nur noch ab. Dasselbe ist bei der Covid-19-Erkrankung, die ja überhaupt nicht von der Grippe unterschieden wird. Warum haben wir eigentlich nicht 2 Gipfel? einen Grippegipfel, einen Covid-19-Gipfel. Stattdessen haben wir einfach keine Grippetoten mehr. Also die Covid-19-Erkrankung ist offensichtlich in der Lage, die Grippe auszulöschen. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, hier wurden jetzt Maßnahmen ergriffen und deswegen stimmt eben dieses viel bemühte Präventionsparadoxon eben nicht, weil auch bei der Maskenpflicht die erste deutsche Stadt ist Rostock gewesen. Die waren bereits am 22.04.2020 frei von Corona-Fällen. Die Maskenpflicht in Deutschland wurde mit dem 29.04. aktiv. Bis zu diesem Zeitpunkt im Übrigen sehen jeden Tag 30 Millionen Menschen in Deutschland mit öffentlichen Verkehrsmitteln ohne Maske gereist und Ähnliches. Das hat aber nicht mehr zu einem Anstieg der Krankheitsfälle geführt. Das ist doch ein bisschen bizarr, oder? Mhm. Das widerspricht sich doch. Und seit dem Einführen der Maske sehe ich keinen stärkeren Abfall, sondern die Kurve ist kontinuierlich so weiter abgefallen, wie sie normalerweise auch abgefallen wäre. Da gibt es Vorhersagen, die diese Kurvenverlauf vorhergesagt haben. Und zwar ist das die Corona-Initiative Deutscher Mittelstand, CIDM.online. Wenn man das so ins Netz eingibt, CIDM.online, kann man sehen, wie diese Corona-Initiative Deutscher Mittelstand den Verlauf der Kurven vorhergesagt hat. Die haben auch sehr früh, schon Anfang März, ein Ausstiegsszenario komplett vorbereitet, wie man alle 14 Tage einfach Maßnahmen runterregeln kann, um zu sehen, ob man sie wieder hochfahren muss, wo man ganz safe aus der Sache rausgekommen wurde. Und das wurde auch der CDU zugänglich gemacht, aber es interessiert nicht. Das heißt, also hier sehen ganz viele Sachen, die nicht interessieren. Naja, zurück zu Sucharit Bhakti. Er hat diesen Brief an die Kanzlerin geschrieben, mit sehr viel Hoffnung da rein, und wir haben alle stark darauf gewartet. Es gab keine Antwort. Überhaupt keine Antwort. Man kann nicht davon ausgehen, dass sie das nicht bekommen hat. Es ist sicherlich eines der am häufigsten gesehenen Videos, mittlerweile auch nahezu in jede Sprache übersetztes Video bei YouTube. Das heißt, diese Fragen wurden nie beantwortet. Und vielleicht machen wir das heute. Wir beantworten mal die Fragen. Ich übernehme jetzt mal stellvertretend die Rolle von Angela Merkel, die daran offensichtlich kein Interesse hat, diese Fragen zu beantworten. Ich möchte sie gerne beantworten für die Menschen, die es interessiert.
Bitte, lass uns loslegen. Gerne, darf ich darüber.
Also, Sucharit Bhakti fragte These und Frage Statistik. Wurde bei den Hochrechnungen zwischen symptomfreien Infizierten und tatsächlich erkrankten Patienten unterschieden, also Menschen, die Symptome entwickeln? Die Antwort hierauf lautet: Nein. Es wurde keine Unterscheidung gemacht. Das ist eine der Sachen, über die wir uns bis heute immer wieder darauf hinweisen. Man muss unterscheiden, ob wir es überhaupt mit Patienten haben, die wir als infiziert betrachten können, oder ob wir es nur mit Menschen zu tun haben, bei denen aus welchen Gründen auch immer, möglicherweise auch durch einen Messfehler, ein PCR-Test positiv ist. Man muss dazu auch von den PCR-Testen wissen, PCR-Teste sind nicht dazu zugelassen, festzustellen, ob jemand krank ist oder nicht krank ist. Das könnte man höchstens durch den Nachweis von ersten Symptomen, zweitens Antikörpern machen. Das erfolgt aber nicht. Stattdessen wird ein von der Aussagekraft völlig ungeeigneter Test. Vielleicht gehen wir nachher nochmal auf das Bundesamt für Gesundheit der Schweiz ein.
Wir blenden es kurz ein. Jetzt diese Folie von der Swissmedic, vom Bundesamt für Gesundheit. Hier steht ja selbst geschrieben, dass dieser Test nicht geeignet ist, einen Virus zu identifizieren.
Ja, großartig. Also basierend darauf ist das also, die Antwort muss sein von der Kanzlerin Merkel: Nein, lieber Professor Sucharit Bhakti, es wurde nicht zwischen symptomfreien Infizierten und tatsächlich erkrankten Patienten unterschieden, also Menschen, die Symptome entwickeln. Das wäre die richtige Antwort. Die nächste Frage wäre These und Frage 2, Gefährlichkeit. Wie sieht die gegenwärtige Auslastung von Intensivstationen mit Patienten mit diagnostiziertem Covid-19 im Vergleich zu anderen Corona-Infektionen aus? Und inwiefern werden diese Daten bei der weiteren Entscheidungsfindung der Bundesregierung berücksichtigt? Das geht sogar noch weiter. Das heißt, es wurde nicht nur nicht unterschieden zwischen verschiedenen Coronaviren, also wir unterscheiden aktuell so etwa 30 verschiedene Coronaviren. Wir haben jetzt einen neuen Typ, diesen SARS-CoV-2-Virus, der in Wuhan wohl verantwortlich dafür gemacht wird für die Erkrankungswelle. Aber es wurden auch auf diesen Intensivstationen überhaupt keine anderen Coronaviren untersucht, was die Forderung gewesen wäre. Der erste, der ja auf diese Missstände hingewiesen hat, war Dr. Wolfgang Wodak, ein Amtsarzt und ehemaliger Politiker, der sich verdient gemacht hat dadurch, dass er gezeigt hat, dass die Schweinegrippe in Wirklichkeit keine tödliche Erkrankungswelle war. Es gibt dazu einen großartigen Film von Arte, das war Profiteure der Angst. Also wer ihn nicht kennt, dem empfehle ich den Film Profiteure der Angst von Arte. Man findet ihn im Netz, ist kein Problem.
Dabei hat schon auch verhindert, dass es dazu mal schon keinen Lockdown gegeben hat.
Oder? Genau, also der hat solche Maßnahmen schon verhindert. Schon damals hat man, aber damals hat man Menschen geimpft gegen diese Erkrankung. Diese Menschen haben Schäden davon getragen und die Menschen, die geimpft wurden, haben deutlich mehr darunter gelitten, als die, die nicht haben. Da sind wir auch in einem zweiten Thema, was gerade kommt. Also die Antwort, muss man tatsächlich sagen, die Frau Merkel auch geben müsste, seit ungefähr dem 16. März sind die Zahlen auf den Intensivstationen nonstop gefallen und es hat insbesondere auch keinerlei erhöhte Inanspruchnahme der Krankenhausbetten gegeben durch die Black Lives Matters Demonstrationen oder durch die sehr große Demonstration am 1.8.2020 in Berlin. Heute ist der 20., wo wir das aufnehmen. Ist wichtig zum Verständnis, weil bis die Sendung ausgestrahlt wird, ist vielleicht ein anderes Datum. Das heißt, basierend auf dem 20. in diesem Zeitraum hat es in dem Zeitraum, wo man Symptome entwickeln müsste, keine erhöhte Inanspruchnahme der Krankenhäuser gegeben. Und damit kann man sagen, hat es hier auch keine Infektionen gegeben durch diese Demonstration, wo keine Masken getragen wurden, wo die Menschen eng an eng aufeinander gestanden haben, ohne diesen Sicherheitsabstand. Das ist eine ganz wichtige Information. Das war Frage Nummer 2, Gefährlichkeit dieser Erkrankung. These und Frage Nummer 3. Hat es bereits eine stichprobenartige Untersuchung der gesunden Allgemeinbevölkerung gegeben, um die Realausbreitung des Virus zu validieren oder ist dies zeitnah vorgesehen? Nun, das ist tatsächlich gemacht worden. Die Fallzahlen wurden massiv gesteigert, die Testfallzahlen. Und man hat eigentlich festgestellt, bis Mitte Juni, dass es keinen Anstieg gibt. Und es gibt auch Untersuchungen, immunologische Untersuchungen. Zum Beispiel bei der Initiative Unternehmen contra Corona hat es Untersuchungen gegeben der Allgemeinbevölkerung, um zu gucken, wie ist der Immunitätsstatus. Das ist mittlerweile erfolgt. Auch hier haben sich gezeigt, auch jetzt bei neuen Arbeiten aus Thüringen, dass eine sehr große Hintergrund- oder Kreuzimmunität besteht. Und das ist eine Sache, die uns beruhigen sollte, weil 80% der Menschen haben offensichtlich eine zelluläre Antwort über Killerzellen auf die Sachen. Die können gar nicht krank werden und die können auch niemand anstecken. Die sind schon mal safe. Und die Menschen, die Kontakt zu diesem Virus hatten, entwickeln ebenfalls diese Killerzellen. Das heißt, wir haben wahrscheinlich schon lange eine Herdenimmunität. Dafür würde sprechen, dass zwar trotz steigender PCR-Testzahlen und Anstieg der Positiv-PCR-Test-Patienten in Spanien es keinerlei Anstieg der Todesfälle gibt. Die gab es bei der ersten Welle, als die Menschen das noch nicht gekannt haben. Mittlerweile sind wir aber schon so gut durchseucht, vielleicht dadurch, dass die Maskenpflicht erst am 29.04. eingeführt wurde. Und dass vorher 30 Millionen Menschen jeden Tag öffentliche Verkehrsmittel genommen haben. Es hat auch keine Todesfälle im Bereich des Einzelhandels gegeben, bevor Maskenpflicht eingeführt wurde. Es gab bei Lidl weltweit, glaube ich, insgesamt 174 positive PCR-Teste, wenn ich richtig informiert bin. Keinen stationären Krankenhausaufenthalt, keinen Todesfall. Ist das logisch bei einer der tödlichsten Erkrankungen? So möchte man es uns glauben machen, die es gibt. Nein, es ist nicht. Es ist ein Beweis dafür, dass es eine Erkrankung ist, die Patienten in Risikogruppen und Patienten ab einem gewissen Alter gefährdet. Also auch hier haben wir mittlerweile genug Informationen, die als logische Folge nur haben können, dass alle Maßnahmen sofort aufgehoben werden müssen in allen Ländern. Und diese Einschränkungen sind irgendwann vorbei. Wie auch bei der Grippewelle. Irgendwann erklärt man die Grippewelle für beendet. Mal abgesehen davon, dass wir bei der Grippewelle nie deswegen, entschuldige bitte die flapsige Ausdrucksweise, ein Fass aufgemacht haben, weil da Menschen gestorben sind. Man muss sich überlegen, 2017-18, 25.140 tote Menschen in Deutschland. Hat uns nicht interessiert. Jetzt haben wir 9.300 mit oder an. Wir unterscheiden das ja noch nicht mal. Ich habe dieses Beispiel schon ein paar Mal gebracht. Aber wenn man eine Straße überquert und wird vom Panzer überrollt und kommt ins Krankenhaus und hat einen positiven PCR-Test, dann ist man an Covid-19 und nicht an dem Panzer gestorben. Das ist kein Witz. So wird hier gearbeitet. Das ist systemrelevant. Irgendwann wurde es systemrelevant, dass Menschen, die vor Wochen mal positiv waren, dann als gesund galten und irgendwann dann gestorben sind, an irgendetwas anderem, Patienten mit multiplen Vorerkrankungen auf einmal, und dann wurde der Ausdruck verwendet, systemrelevant, kann man auf der Webseite der Stadt Krefeld nachlesen, auf einmal als Corona-Toter gewählt worden. Das ist doch keine Sache. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass nicht mal die Hälfte der Menschen, die als verstorben gelten, in Deutschland an Covid-19, nicht mal die Hälfte ist auf Intensivstation gestorben. Ja, wo denn dann? Wenn das so eine Erkrankung ist und unsere Intensivbetten nie komplett belegt waren und wir immer Kapazitäten haben, wo sind denn diese Menschen dann gestorben? Die hätten doch alle auf Intensivstation sterben müssen, oder sehe ich das jetzt falsch?
Tja.
Sind sie aber nicht.
Tja. Aber was mich gerade klar wird, in letzter Zeit sagen die Nachrichten nur noch Infizierte, aber von Toten wird gar nicht mehr gesprochen.
Ja, man spricht aber auch immer wieder von Ausbruch. Ja? Ein völliger Schwachsinn. Es ist kein Ausbruch, wenn ich die Testzahlen ins Unermessliche steigere. Ja. Dann kann ich da nicht davon reden, das ist eine Testpandemie.
Das hat sogar meine kleine Tochter gesagt, Papa, die Statistik ist doch falsch, jetzt machen sie doppelt so viele Tests und die Zahl der Infizierten ist ja nur 20% gestiegen, aber die haben ja eine Verdopplung gemacht.
Absolut.
Und dachte, ja, du hast ja voll recht.
Also, absolut, das ist völlig, also hier wird nicht wissenschaftlich gearbeitet, die ganze Zeit nicht. Frage 4, Mortalität ist Deutschland dem Trend zum Covid-19-Generalverdacht einfach gefolgt und gedenkt es, diese Kategorisierung weiterhin wie in anderen Ländern unkritisch fortzusetzen? Wie soll dann zwischen echten Corona-bedingten Todesfällen und zufälliger Viruspräsenz zum Todeszeitpunkt unterschieden werden? Die Frage haben wir gerade beantwortet. Deutschland hat das gemacht. Deutschland hat tatsächlich, es hat es forciert. Also wenn Deutschland eingestehen würde, dass das Ganze, was sie hier gemacht haben, ein Fehler war, auch der Lockdown ein Fehler war, weil er kam zu einem Zeitpunkt, und es wurde sehr schon früh durch Professor Homburg belegt, zu einem Zeitpunkt, als dieser Gipfel schon lange überschritten war. Wenn der Gipfel einer Erkrankung überschritten ist und sie fällt ab, bei allen Atemwegserkrankungen, dann fällt sie weiter ab, egal was ich mache. Und wenn ich als Maßnahme rausgebe, jeder muss dreimal am Tag viermal in die Luft springen, dann wird es helfen, dass diese Kurve weiter abfallen oder auch nicht. Wir können auch Regentänze machen, wir können uns auch Amulette umhängen, wir können uns auch unsinnige Gesichtsmasken aufsetzen, die ja, nicht vor Viren schützen. Wir können uns auch impfen gegen eine Erkrankung, gegen die man sich nicht impfen muss, weil wir, und das kann man an den Belegungen der Intensivbetten ganz eindeutig nachweisen, es hat keinen neuen Anstieg gegeben. Es gibt keine zweite Welle. Es ist wahrscheinlich so, dass dieser Virus genauso aussterben wird wie der SARS-CoV-1-Virus, der auch verschwunden ist. Weil eigentlich unser Körper mit Coronaviren extrem gut klarkommt. Die Coronaviren sind etwas, auf die sich unser Körper sehr schnell einstellt und sehr schnell reagiert. Und unser Immunsystem kennt die. Und natürlich werden am Anfang in so einer Welle, wenn der noch nicht so bekannt ist, werden erstmal die Leute sterben, die wahrscheinlich sowieso gestorben wären. Und das bestätigen wiederum die Arbeiten von Professor Püschel aus Hamburg, dem einzigen deutschen Pathologen, der bislang vernünftige Ergebnisse geliefert hat mit Obduktionen. Und Professor Püschel sagt eindeutig, es ist niemand an Covid-19 gestorben. Es sind Patienten mit Covid-19 gestorben. Und hätten sie nicht andere Erkrankungen gehabt, wären sie nicht mit Covid gestorben, sondern sie hätten mit Covid überlebt, weil der Virus sie nicht umgebracht hat. Mhm. Und alles andere ist Propaganda. Es tut mir leid, es ist nicht medizinisch, es sind keine Fakten, es ist Propaganda. Frage Nummer 5. Vergleichbarkeit. Welche Bemühungen werden unternommen, um der Bevölkerung diese elementaren Unterschiede nahezubringen und den Menschen verständlich zu machen, dass Szenarien wie in Italien oder Spanien hier nicht realistisch sind? Das ist noch ein ganz anderes Thema. Tatsächlich in Deutschland und auch in der Schweiz sind wir nie an die Grenzen unserer Intensivbetten gekommen, weil wir eine Luxusmedizin haben. Unsere beiden Länder kann man da sehr gut vergleichen, auch Österreich. Das heißt, wir haben im Gegensatz zu Frankreich, Spanien und Italien immer einen gewissen Vorrat an Intensivbetten und an Kapazität. Wir haben ein Gesundheitswesen, was solche Erkrankungswellen immer in den Griff bekommen hat. Auch bei starken Grippewellen 2017-18 ging es in Bergamo genauso zu, wie es jetzt in Bergamo zugeht. Und im letzten Jahr hatten sie eine, das ist gerade bei Bergamo sehr interessant, eine deutlich gestiegene Anzahl von atypischen Pneumonien. Das ist genau das, was man dem Covid-19-Virus da in die Schuhe geschoben hat. Und ich habe mich mit einem Radiologen unterhalten, ganz mal. Da hat er gesagt, ganz charakteristische Bilder im CT, also sowas habe ich noch nie gesehen. Da habe ich gemeint, hast du vorher eigentlich mal geguckt? Das ist ein Freund von mir, der arbeitet an einem Krankenhaus. Ja, wie meinst du das? Sag ich, wenn in den letzten Jahren jemand Grippe hatte, habt ihr mit dem eine Röntgenaufnahme gemacht oder habt ihr ihn ins CT geschoben? Ja, nee, aber Röntgenaufnahme gemacht. Sag ich, wie kannst du denn dann behaupten, dass das neu ist? Du hast doch vorher gar nicht geguckt. Ja, das stimmt ja auch. Und dann wurde behauptet, die Lungenembolien wären neu. Nein, sie sind nicht neu. Wir hatten dafür rüber, gibt es eine große Autopsiestudie, tatsächlich aus Grippewellen, wo man gesagt hat, okay, diese Leute sind eben daran gestorben, dass sie Lungenembolien gekriegt haben und man hat ihnen dann Heparin gegeben. Auch das wäre bekannt gewesen. Man hätte nur gleich am Anfang obduzieren müssen, statt die Leichen zu verbrennen. Dann hätte man das gewusst, dann hätte man dem Patienten Heparin gegeben, dann hätten sie keine Lungenembolien gekriegt. So simpel ist das. Das heißt, man hat hier einfach auf ganzer Linie wissenschaftlich versagt, das zu verhindern, dass Leute vielleicht noch leben würden, wenn man einfach mal die Begriffe, dazu braucht man keine medizinische Datenbank, die kann man bei Google eingeben. So habe ich das auch gefunden, dass ich einfach mal Lungenembolie und Grippe eingegeben habe. Und tadadada, schon habe ich das ganze Ding inklusive Autopsiestudie. Das ist kein Hexenwerk, das ist auch ziemlich simpel, sowas rauszufinden. Ich meine, wir haben Zugriff auf das Wissen der Welt mit dem Internet. Wir können sowas ganz einfach mal checken. Und auch das ist hier tatsächlich nicht erfolgt. Und viele, viele dieser Sachen machen einen einfach und ergreifend sprachlos. Und die Menschen werden nicht informiert. Die Menschen bekommen nicht gesagt, dass so ein Szenario nicht vergleichbar ist. Und sie bekommen auch nicht gesagt, wie ist denn die tatsächliche Situation. Und was viel schlimmer ist, die Menschen wurden nie beruhigt. Sondern man hat vom ersten Moment an in der Bevölkerung Panik verursacht. Warum? Wo ist der Sinn? Wenn ich in der Bevölkerung Panik verursache, laufe ich doch viel eher Gefahr, dass ein Gesundheitswesen überlastet wird, weil Leute Angst haben, sie könnten zu den Patienten gehören, die jetzt unbedingt ein Beatmungsbett brauchen und dann rennen die ins Krankenhaus, stecken sich möglicherweise bei jemand an, der wirklich krank ist, nehmen das wieder mit nach Hause, verteilen das weiter. Sowas macht man nicht, sondern man erklärt dann der Bevölkerung, wie Hygiene funktioniert. Hände waschen, Abstand halten, nicht Nase putzen, sondern so machen oder keine Ahnung was. Also das sind einfach diese Geschichten, die man eigentlich, wenn man verhindern möchte, dass ein Gesundheitswesen aus dem Ruder läuft, dann sollte man wirklich Einfluss auf die Medien nehmen und sollte wirklich einen Nachrichtenstopp machen und sollte sagen, hier, zeigt nicht diese Bilder aus Bergamo. Zeigt, wie wir aufgestellt sind. Erklärt, wie Hygienemaßnahmen funktionieren. Und man hätte politisch denen in Bergamo, wenn man diese Information kriegt, helfen sollen. Nicht, dass es Wochen später Russland irgendwelche Flugzeuge hin in die EU schicken muss, weil die EU nicht die Leute aufnimmt und weil die Deutschen auf ihren Betten in Freiburg und so weiter sitzen. Wir warten auf die Welle, wir warten auf die Welle. Ihr hättet helfen können. Wir hätten helfen können. Und das haben wir Wochen gebraucht, bis wir angefangen haben zu helfen. Das ist der europäische Gedanke, dass Russland Italien helfen muss, eine Krise zu überstehen, weil sie ein Gesundheitswesen haben, was marode ist, wo die Menschen zu viert, sechs, zehn auf dem Zimmer liegen. Schaut euch die Bilder an aus der Notaufnahme. Die waren völlig überfordert. Da hätte man direkt die Bundeswehr hinschicken können, Notlazarette aufbauen und die Leute einfach in einem Abstand von 2 Metern ins Bett legen. Schon wäre diese Infektion nicht weiter. Stattdessen lagen die in einem Gang, ohne irgendwie geschützt zu sein. Ich brauche da keine kompletten Schutzanzüge. Das ist gar nicht nötig. Aber die hatten keine Chance, Hygienemaßnahmen einzuhalten. Wie soll denn das gehen? Und hier muss man sagen, wir können viel daraus lernen. Ich will darüber gar nicht meckern. Wir sollten Covid-19 als Chance begreifen, zusammenzuarbeiten, beim nächsten Mal in den Medien neutral zu berichten. Und das Wichtigste ist, sofort, wenn man merkt, ich habe Wissenschaftler, die eine andere Meinung haben, die sofort zu hören, und zwar völlig egal, ob es um die Therapie geht oder ob es um die Ausbreitung geht oder ob es um alles andere geht. Das alles, alle Lockdowns, das Kindersterben in den armen Ländern, dadurch, dass sie keine Aufträge mehr kriegen und wir einfach keine Sachen mehr konsumieren, das alles hätte komplett verhindert werden können.
Sehr tragisch. Sendezeit ist leider durch. Lieber Bodo, ich habe dich extra sprechen lassen, weil es einfach wichtig ist, dir zuzuhören. Einerseits kommt auch eine gewisse Traurigkeit auf, wenn ich sehe, dass so ein berühmter Mensch wie Bhakti nicht gehört wird. Also auch wenn man Ihnen sagt, dass die Opposition gehört dazu, gehört zu werden, er wurde nicht als Opposition wahrgenommen, sondern wurde diskreditiert eigentlich über die Massenmedien, was ich überhaupt nicht verstehe, genauso wie der Wodarg einfach diskreditiert wird. Das ist eine ganze Litanei von Experten, die eigentlich alle in die Verschwörungsecke geschoben werden, was mir immer noch größere Fragezeichen aufgehen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und das war auch das Ziel dieser Sendung, Ihnen eben auch genauso ein großes Fragezeichen vors Gesicht zu malen, wie es mir selber auch immer wieder geht. Man muss sich überlegen, wie wir damit umgehen oder ob wir alles hinnehmen sollten, so wie es uns immer wieder gesagt werden, oder eben einfach mal auch kritische Quellen hinzuzuziehen, um sich eine andere Sichtweise, eine ganzheitliche Sichtweise darzustellen. Hören Sie sich einfach mal ein Video an von Professor Bhakti. Es wird ihm das Herz aufgehen, wenn Sie ihn hören. Da kann ich ihm wirklich nichts unterstellen, irgendeine Manipulation oder eine Verschwörung, sondern wirklich eine reine Herzensenergie, genauso wie ich es auch von Bodo Schiffmann immer wieder so höre. Ganz herzlichen Dank nochmals.
Vielen Dank.
Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen mit
aus rechtlichen Gründen und auch um Klarheit zu schaffen, weisen wir Sie nochmals darauf hin, dass die vorgegangene Sendung nicht die Ansicht oder Meinung des Senders reflektiert, sondern eine Sichtweise unseres Gastes zeigt, welche wir im Rahmen der freien Meinungsäußerung hier auch veröffentlichen. Für die offizielle Meinung und Mainstream-Sichtweise informieren Sie sich bitte direkt beim BAK unter www.bak.admin.ch. Vielen Dank und alles Gute, Ihr Kurs24-Team.